Hallo liebe Zuhörer, danke, dass ihr beim Podcast einschaltet. Auf YouTube habe ich jetzt ein neues Video von Klappe, Thomas trifft, bei dem ich verschiedene Leute interviewe, um aus meiner politischen Blase auszubrechen. Hier im Podcast bekommt ihr dazu die Uncut-Version des Gesprächs. Also viel Spaß beim Zuhören und vergesst auch nicht, die Videos auf YouTube zu schauen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Klappe. Thomas Sattelberger trifft Valentin, Corona-Abiturient, und wir sprechen intensiv über seine Erfahrungen in den Corona-Zeiten, aber auch seine Wünsche an eine andere Bildungspolitik.
Also ich bin Valentin, ich habe dieses Jahr Abitur geschrieben. Es war nicht alles leicht, es war aber auch nicht alles so schlimm. Genau, wir sprechen heute drüber, vor allem die Digitalisierung an den Schulen ist, glaube ich, das Hauptthema, wo Nachholbedarf stattfinden muss. Und ja, es freut mich sehr, dass ich heute hier eingeladen bin. Danke, Thomas.
Ja, Valentin, schön, dass du da bist. Du bist aus Traunstein gerade hergefahren.
Ja, aus dem regnerischen Traunstein leider.
Ja, Traunstein liegt, das wissen ja nicht alle meine Zuhörer und Zuschauer.
Im Landkreis Traunstein.
Ja.
Also am Chiemsee, der Landkreis mit den meisten Seen.
Ja. Ja,
und auch, glaube ich, zweit- oder drittgrößter Landkreis sogar in Bayern.
Und du bist jetzt 18?
19 schon.
19?
Genau, bisschen älter, weil ich ein Jahr wiederholen habe dürfen, genau, in der Schule.
Dürfen? Wieso nicht müssen?
Weil ich bin nach der Grundschule an die Mittelschule gekommen und da ist ja eigentlich kein Abitur in Aussicht. Naja, in Bayern zum Glück schon. Ich habe dann meine mittlere Reife nachgemacht nach meinem Quali, weil ich da recht stark war. Dann mit meinem recht guten mittleren Reifezeugnis habe ich ans Gymnasium gehen können und da ein Jahr wiederholen, dass ich den Stoff nachhole und dann auch ganz normal in die Oberstufe 11., 12. Klasse besuchen dürfen. Und jetzt habe ich mein Abitur, ja. Aber Corona war halt noch zwischendrin. Und
da reden wir nachher drüber. Ja. Aber zu diesem Jahr wiederholen, war das nützlich?
Ja, mehr als nützlich, weil der Stoff von der Mittelschule, gerade was auch sprachlich oder auch mathematisch betreffend ist, ist unvergleichbar mit dem vom Gymnasium. Also die von der Realschule allein haben sich schon viel leichter getan.
Ja.
Aber gerade was ich in Mathe nachholen habe müssen, das war eigentlich neu. Das war wirklich neuer Stoff. Noch neue Formeln oder was auch immer, genau. Also dieses Jahr war auch sehr hart, also glaube ich, war einer der schwierigsten Schuljahre.
Und wie alt warst du da, als du dieses Wiederholungsjahr machtest?
Ja, 16, Anfang 17,
okay.
Genau. Ja. Und es war halt, das Positive an der Klasse ist, dass viele, eben alle diesen zweiten Bildungsweg eingeschlagen haben, man da quasi so ein bunt zusammengewürfelter Haufen ist,
ja,
und dann zusammen sich durchkämpft durch diesen neuen Lebensabschnitt. Ja.
Sind alle durchgekommen?
Ja, außer einer, der hat freiwillig aufgehört und ist jetzt im Handwerk. Also dem geht's, glaube ich.
Was macht er im Handwerk?
Im Gartenlandschaftsbau.
Ja. Ach so, okay.
Genau, ja.
Und ist auch wichtig.
Ja, enorm. Und er hat gesagt, für ihn war das Beste. Also hätte ich auch irgendwie ein bisschen handwerkliches Begab, würde ich wahrscheinlich auch so diesen Weg einschlagen. Aber jetzt schauen wir mal, was auf mich zukommt.
Hast du dir Gedanken darüber gemacht, ob du eine Berufsausbildung machst?
Ja, das war der Vorteil an der Mittelschule. Da hat man auch so Projektblocks, wo man quasi Werken macht oder auch am Computer schreiben lernt, dieses Zehn-Fingersystem, was enorm wichtig ist, oder halt auch in der Küche das Kochen. Und ich habe mich halt schon damals für das Wirtschaft, heißt es, für das Zehn-Fingersystem entschieden, weil ich einfach grobmotorisch bin und auch das mit dem Handwerk, mir liegt es einfach leider nicht.
Grobmotorisch?
Ja, enorm.
Wo kommt der Begriff her?
Weiß ich nicht.
Hat man dir gesagt, du bist grobmotorisch?
Ich merke selber, gerade bei so kleineren Sachen oder wenn's filigraner wird, da, ja, und auch im Handwerk, wenn ich dann ist es alles Scheps und also. Ja.
Also du hast richtig selber feststellen können, durch das Projekt oder durch die Projekte, dass das Handwerkliche nichts für dich ist.
Ja.
So, und jetzt ist Abitur überstanden, aufgeatmet?
Ja, das war wirklich ein Aufatmer, weil bei mir war es eben etwas knapp, wie ich schon erzählt habe, mit der Mathe. Ich habe sogar die 6, also die 0 Punkte geschrieben. Das sage ich jetzt auch ganz offen, weil Mathe war noch nie mein Steckenpferd. Dann habe ich in die Nachprüfung müssen, als das vorbei war. Mir waren auch alle Feiern wurscht. Ich war nur froh, dass ich das jetzt endlich hinter mir.
Ja, wie war es in der Nachprüfung? Was kam daraus?
Ja, da enorm gut, aber ich glaube, das war auch eher das Angstlernen, dass ich dann in Mathe noch so nachlege. Also 6 Punkte, glaube ich, ja.
Wie nennt man das Angstlernen?
Angst- oder Frustlernen, ich weiß es nicht. Irgendwie das Panisch, ja.
Ja, noch, dass man nochmal alles versucht.
Genau, in 2 Wochen, einer Woche das reinzukriegen.
Und wie lange hast du da gelernt am Tag?
Das kann ich nicht sagen, weil das so auch zwischendrin immer abgelaufen ist. Ja. Zum Kaffee schaue ich mir das an, lese ich mir das durch.
Ja.
Aber in dieser Woche, glaube ich, habe ich fast genauso viel gelernt wie fürs Abitur. Ja.
Das war zu Hause?
Das war alles zu Hause, ja.
Alles zu Hause?
Wir haben zwar dann im Frühjahr schon auch in den Regelunterricht gehen können, nur dann mit Maske und Abstand war das eigentlich fast unpersönlicher als im Online-Unterricht. Ja, aber Gott sei Dank.
War das nur dein Gefühl oder war das auch das Gefühl der anderen?
Ja, nein, also es hört sich schon hart an. Man war froh, dass man sich wieder getroffen hat, dass man wieder ein bisschen wenigstens auch diese Gemeinschaft gespürt hat. Aber auch wie das dann abgelaufen ist, es gab Corona-Fälle, Verunsicherungen, ja. Schülerinnen, die rausgezogen worden sind aus der Klasse. Die Klasse war auch in nackter Panik. Also es ist einfach kein schönes Gefühl, zur Schule zu gehen. Ja, alles in allem. Und deswegen, ja, war das dann mit dem Online-Unterricht einerseits gut, dass man das hatte, aber andererseits, glaube ich, auch einfach eine krasse Belastung für jeden Einzelnen.
Da gibt's ja auch so Untersuchungen und interessant ist, dass von den Schülerinnen und Schülern sagen, 50% der Online-Unterricht war das Bessere und 50% sagen, der Präsenzunterricht war das Bessere.
Warum kann man nicht selbst entscheiden? Also wenn es gibt auch einige Schülerinnen oder Schüler, die sagen, ja, ich bin halt eher für mich selber, ich bin alleine stärker. Vielleicht brauche ich so ein Online-Format, wo man halt dann auch nur blockmäßig in die Schule geht oder wie auch immer. Und ich finde, dieser gerade in der Oberstufe, diese eigene Entscheidung fehlt da ein bisschen. Dass man immer so gezwungen wird, das so zu machen und so zu machen, selbst dann auch bei Corona.
Das wäre ja fast so wie so Gedanken zur neuen Arbeitswelt, dass man so ein bisschen selber entscheidet, wann arbeite ich im Betrieb und wann arbeite ich zu Hause und vielleicht noch das mit dem Vorgesetzten abspricht oder mit dem Lehrer oder der Lehrerin, aber eigentlich ein sehr viel selbstgesteuerteres Lernen.
Ja, und ich glaube, Corona hat uns auch aufgezeigt, dass es möglich ist. Und wenn die Schüler auch so gespalten sind, wie sie sagen, glaube ich, ist es auch eigentlich sieht man es ja.
Dass du kannst gerne du sagen.
Ja. Es ist, glaube ich, die Autorität, dass ich da automatisch sie sage. Nein.
Die Autorität des Alters, oder?
Oder der Weisheit. Der Weisheit, nein. Jetzt kommt mein Spannend.
Ja.
Vielleicht ist es auch in der Schule möglich, gerade bei älteren Schülern, ein selbstgesteuertes Lernen. Fände ich mal eine Idee.
Jetzt ist ja so, dass die Corona-Zeit zwei Konsequenzen hatte. Auf der einen Seite sogenannte Lernrückstände und auf der anderen Seite ja auch psychische und seelische Belastungen.
Ja, bei mir kann ich auch persönlich sagen, was hart ist. Wo das alles angefangen hat, weil mein Vater hat einen Kunst- und Kulturbetrieb, 2 Bühnen in Traunstein eben. Und also zu Hause, Arbeit war weg. Ich saß daheim in meinem Zimmer von der Schule. Ja, natürlich, irgendwie schaut man, es war eine große Ungewissheit. Und ich glaube, dass sich da einfach viele, viele auch alleingelassen gefühlt haben.
Hast du dich alleingelassen gefühlt?
Jein. Also ich habe auch von meinen Lehrern her und auch in der Familie immer einen großen Rückhalt gehabt. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wenn es vielleicht in anderen Familien, wo beide Eltern noch berufstätig waren oder meine Eltern waren zu Hause, aber andersrum ist es dann auch oft eine Belastung, wenn man dann so aufeinander hockt. Ja, ich find's mit Corona war schlimm bei mir durch diesen Lockdown, durch diese persönliche, ich weiß, ja, durch diese Einschränkung, dass man keine.
Hast du deine Freunde vermisst?
Ja, vor allem, wir haben uns zwar über Online-Formate und so unterhalten, dass man sich zusammen trifft, Aber meine Freunde und ich waren halt auch sehr, sehr strikt, weil wir unsere Großeltern oder so auch nicht anstecken wollten. Andere haben halt dann nicht so viel Wert drauf gelegt. Aber deswegen waren wir halt vielleicht auch eingeschränkter als andere, wenn man das auch persönlich wollte. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man sich dann...
War da die junge Generation gespalten? Ja. Im Verhalten?
Ich glaube, wie das in jeder Familie ist, dass jemand sich nicht impfen lassen will, ja. Gab es dann auch in jedem Freundeskreis, gerade bei Jungen, noch extremer, ach, mir ist es egal, ich bin jung, mir passiert nichts. Ja. Mit dem anderen, die wo sagen, so geht's nicht. Und ja, man muss halt dann auch Abitur feiern. Natürlich haben auch Abiturienten nach dem Abitur dann draußen irgendwo gefeiert. Und ich bin auch mitgegangen, weil... Das gehört auch mit dazu. Ja. Nur wenn dann die Partys sich nach drinnen verschieben oder so, muss ich sagen, gehe ich nicht rein. Was halt auch nicht einfach ist, aber in gewissem Maße ist es notwendig, ja, dass man sagt, man schränkt sich selber ein. Weil es ist ja nicht nur so, als würden wir nur eingeschränkt werden. Es ist ja auch Ziel dahinter, dass die Schüler auch natürlich Infektionsketten bilden oder auch Überträger sind enorm. Aber so war halt dieses Meinungsbild bei uns auch ziemlich gespalten.
Und also 50-50 oder 60-40 oder?
Ich glaube jetzt langsam 60-40, 70-30, dass sich's wandelt, aber es war schon 50-50. Und ja, deswegen ist vielleicht auch dieser Präsenzunterricht schon wichtig, dass man auch einen Lehrer hat, wo man auch über wissenschaftliche Ergebnisse und was diskutiert und offen redet und auch jetzt niemand ausgegrenzt wird. Und ich glaube, dass diese Information auch bei vielen einfach gefehlt hat. Ja.
Jetzt bist du ja, du bist so hin und her gerissen mit diesem Präsenz und Online, gell?
Ja, weil ich für mich selber auch nicht wüsste, was das Richtige ist. Nur man muss es halt mal ausprobieren. Ich meine, wenn jetzt auch zum Beispiel Schüler aus krankheitlichen Gründen das nicht können, warum nicht? Nur allgemein diese Selbstbestimmtheit in den Schüler zu legen, ist auch sehr, sehr leicht, weil, glaube ich, da geht auch viel verloren. Wenn man dann sagt, jeder Schüler soll sich selbst entscheiden, sitzt er zu Hause, macht er was. Nur wenn man dieses ganze Online-Konzept besser ausbaut, glaube ich, ist es auch einfacher möglich, dass der Schüler sagen kann, hallo, ich mache das von zu Hause, und der Lehrer hat trotzdem noch einen Überblick, was macht er und wie macht er es.
Wie siehst du das jetzt? Bist du ein älterer Schüler? Du hast jetzt das Abitur gemacht. Das ist ja nochmal eine andere Sache, wenn du 8 oder 9 Jahre alt bist oder 6.
Ja.
Wie würdest du das da sehen?
Also ich habe das bei meiner kleinen Cousine gesehen, die ist eben 6, jetzt in der 1. Klasse. Bei der läuft das super mit dem iPad, auch mit Teams. Ich bin fasziniert, wie schnell das auch da geht, aber dort soll es natürlich nicht das Mittel und auch die Allgemeinlösung sein, dass man sagt, Kinder sollen sich selbst entscheiden, was machen sie. Weil da ist diese Gemeinschaft und das Soziale natürlich das Zentrum.
Da ist auch der Erziehungsauftrag von Schule.
Ja, das am wichtigsten. Ja, weil da auch die Entwicklung, glaube ich, einfach in so einem Kind, so kurz vor der Pubertät, und auch da sind die Freunde, glaube ich, am wichtigsten. Oder
ja, aber das ist doch nochmal, die Nichte, die Grundschule arbeitet mit Teams.
Ja, genau. In Hamburg, wo man auch schon sagt, Bildungsstaat, naja, aber ja, das war eine Privatschule, muss man sagen. Das ist auch komisch,
dass es an Privatschule. Und die Sechsjährigen machen damit Freude mit?
Ja.
Weil es hieß ja immer, also 6-Jährige, 7-, 8-Jährige, die kann man da nicht online.
Doch, ich bin auch fasziniert, auch wie schnell das geht. Weil in diesem Alter sagt man immer, eigentlich soll man Kindern weg von Tablets, weg von Handys holen.
Ja.
Und ich glaube, man kann halt auch die Kinder einfach richtig den Umgang damit erziehen. Und also Tablets und Handys sind natürlich auch Risiken für gerade Jüngere. Nur wo wird mir der richtige Umgang damit beigebracht, gerade an Schulen oder auch Kindergärten sind übertrieben oder auch an Hochschulen? Den richtigen Umgang damit bekommt man nicht so wirklich beigebracht mit Handys oder Tablets. Das ist halt verboten.
Du bist im Grunde dafür, durchaus auch digital in jungen Jahren zu lernen, wenn es nicht alles ist und wenn es mit Regeln passiert.
Der richtige Umgang damit, ja?
Ja.
Weil, dass jeder ein Handy oder auch die kleinen Kinder auch das Tablet benutzen, das ist klar. Nur, dass man da auch gerade eben in der Schulung, in der Schule den richtigen Umgang mit lehrt. Das finde ich enorm wichtig. Ja.
Ich bin ja oft, werde ich ja als Mr. Digitalisierung bezeichnet, aber ich bin ja schon jemand, der sagt, Schulen sollte man wegen der persönlichen Entwicklung junger Menschen so lange wie möglich offen halten. Mhm. Das ist bei dir, bist du da eher jemand, der auch gerne Individualist ist und alleine ist beim Lernen?
Ja, unterschiedlich. Also es kommt auch auf die Themen drauf an, aber ich lerne schon eher im Kollektiv, im kleineren Kollektiv, sage ich, kleine Lerngruppen oder
drei,
sowas.
Vier?
Genau. Ja. Zwei, drei. Ja.
Okay.
Ja. Aber natürlich, dass man die Schulen offen halten soll, ich finde, das ist auch natürlich, alles hat seine Berechtigung, auch gerade bei den kleineren, wenn auch welche sagen, das geht nicht, dass die so früh, weil es ist ja auch bewiesen, dass die Konzentrationsspanne, wenn man jetzt die ganze Zeit spielt oder was, irgendwann mal wegfällt, das merkt man ja beim selber, haben wir uns vorhin schon unterhalten, auch schon, wenn man dauernd am Handy ist, nur genau, wie man vielleicht das Handy auch richtig einsetzt, ja, sowas finde ich wichtiger, als jetzt ein Handy zu verbieten an der Schule.
Hast du Lernrückstände von deiner Einschätzung her?
Wegen Corona. Lernen, ja, bestimmt. Weil ich Sachen viel eigener und viel schneller habe lernen müssen, weil wir auch natürlich Rückstände hatten. Es war auch, man hatte kein System beim Lernen, weil es kamen ständig irgendwelche Nachrichten, dieses ganze Konzept hat gefehlt, auch wenn es online funktioniert hat, glaube ich, dass ich gewisse Sachen einfach weniger langfristig aufgenommen habe, sondern nur mehr in mich reingepaukt habe. Und das finde ich schade, gerade in Fächern wie Geschichte oder Sozialkunde, finde ich das enorm, enorm schlimm, wenn man so ein Lernen haben muss.
Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr eigentlich digital ganz gut aufgestellt gewesen seid vor Corona.
Ja, also wir hatten schon Teams, das wurde wieder verboten aus datenschutzrechtlichen Gründen. Wir haben sogar Apple TV an den Schulen. Also unsere Schule, also das Kindergymnasium Traunstein, ist wirklich gut aufgestellt. Nur wenn dann die Schüler in der Oberstufe mit ihren iPads kommen und das WLAN benutzen wollen oder das Apple TV nutzen wollen, dann hat diese ganze Infrastruktur nicht gehalten und das WLAN ist zusammengekracht. Also selbst an gut ausgestatteten Schulen war es einfach nicht möglich, auch dieser Online-Unterricht, auch wenn man die Infrastruktur hatte von Teams, war es nicht möglich, das direkt beim Lockdown einzusetzen, was ich nicht verstehe. Weil erst rechtliche Sachen im Vordergrund stehen, Datenschutz brauchen wir uns gar nicht unterhalten, ist enorm wichtig, auch gerade bei Kindern. Nur da geht es um Bildung, die abgeht. Da geht es um verlorene Stunden für die Kinder, wo einfach, wenn schon Möglichkeiten da sind, ich nicht verstehe, warum sie nicht schneller genutzt werden. Ja.
Wie war die Reaktion, als Teams verboten wurde?
Da war ich nicht mehr an der Schule. Es war extrem schwierig, war ich noch nicht an der Schule. Es war extrem schwierig, weil wir auch eine Pilotklasse hatten mit iPads, nur iPad-Schüler.
Ja.
Und die auch alle darauf eingestellt waren. Und ich merke es jetzt auch bei mir auf Teams. Meine ganzen Unterlagen sind jetzt in dieser App. Und ich müsste jetzt extra irgendwie noch ausdrucken oder anders konvertieren. Nur weil es da immer so Umbrüche gibt in so einer Digitalisierung an Schulen. Ja. Aber das war schon fortschrittlich, was jetzt durch Corona kam. Aber sonst ist es auch wirklich an anderen Schulen, die haben kein WLAN, die haben einen Overhead-Projektor noch, wo ich nicht verstehe. Wir leben in einem Zeitalter, wo das unser Arbeitsmittel ist.
Aber wie war das? Ich meine, da haben Klassen mit Teams gearbeitet.
Im Vorfeld, also vor Corona in diesen iPad-Klassen, ja.
Ja.
Und dann kamen eben durch Microsoft datenschutzrechtliche Einwände von der Bundesregierung, von der Landesregierung, glaube ich.
Ja.
Und dann wurde es verboten. Und selbst dann bei Corona, wo es auch in dieser Grauzone war, haben sich einige Lehrer dagegen entschlossen oder dagegen gestellt, es zu nutzen, obwohl man den Schülern was bieten könnte, was ich nicht verstehe. Ja.
Das heißt, die haben im Grunde das Thema Datenschutz für wichtiger betrachtet, in dem Fall als dein Lernen.
Für diesen Moment, auch wenn es vielleicht eine Zeitspanne von 1-2 Monaten war, aber es war definitiv so. Ja.
Wie beurteilst du das?
Ja, moralisch extrem schwierig, weil auch die Lehrer oder auch die Direktoren, die wollen sich natürlich da nichts von den Eltern ans Bein binden lassen, dass ihre Kinder da irgendwie unzureichend, also oder dass ihre Kinder auch ausgegrenzt werden, dass sie sagen, wir wollen das nicht nutzen, dann gibt's, also es ist wirklich eine schwierige Sache, aber es kam ja dann so na so. Und wenn man keinen anderen Ausweg sieht, muss man es natürlich abwägen, nur Bildung sollte an Schulen immer im Vordergrund stehen und das Wichtigste sein. Also
das heißt, in dem moralischen Dilemma plädierst du für Primat der Bildung.
Ich glaube einfach, ein bisschen weniger Bürokratismus und mehr Pragmatismus wäre schon notwendig, weil dann erkennt man ja, okay, wir haben keine anderen Möglichkeiten, das erkennen die nach 2-3 Tagen.
Ja. Jetzt hast du das Abitur gemacht.
Ja.
Es gab ja viele Schülerinnen und Schüler, die gesagt haben, also Abitur aussetzen, nicht machen oder unterschiedliche Varianten. Was war deine Einstellung damals?
Ich war extrem froh, dass wir es machen haben dürfen, dass es möglich war, weil auch durch dieses Online, wir haben den Stoff gehabt, wir haben alles gehabt und wir fänden es auch etwas ungerecht, wenn wir jetzt kein Abitur schreiben dürften. Auch wenn ich jetzt nie ein guter Schüler war, fände ich es, also das kannst du nicht machen, das wäre, irgendjemand tust du da zu Unrecht, weil jeder bereitet sich darauf vor und es war ja auch nie die Ansage, dass das Abitur nie stattfinden wird. Und es gab auch Lehrer, wo extra sich Stunden Zeit genommen hätten, wenn es dann online noch Anfragen gibt. Also es hat schon gepasst, auch zeitlich.
War das nur deine Meinung oder die von deinen Schulkameradinnen?
Das ist schon eher meine Meinung, ja.
Und wie haben es die anderen gesehen?
Ah, auch unterschiedlich. Also viele, wie ich, sagen, dieses individuelle Leistungssystem ist schon wichtig. Andere auch sagen, das vom Grund auf verstehen sie nicht, warum man Schüler benotet oder na, aber gerade mit Corona, dass man da einen Summenstrich zieht und sagt, ja, jeder bekommt das Abitur oder man verschiebt es. Da gab es unterschiedliche Ansätze, wie Sie gesagt haben, aber ich glaube, die Gesamtheit war schon dafür, dass wir es schreiben haben dürfen.
Wie siehst du das mit den Noten? Braucht man die?
Ja, es ist, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe mich auch damit schon oft drüber diskutiert. Ich glaube, es ist enorm wichtig, nur es sollte nicht dieses perfide Lernen belohnt werden, das Auswendiglernen, sondern mehr der Inhalt und den Stoff und wie setzt man sich mit gewissen Themen auseinander. Und dieses, aber irgendwo muss man es auch abrufen. Ich meine, irgendwo braucht man einen Test. Schwierige Sache. Was würdest du sagen? Wie würdest du plädieren, Noten an Schulen?
Ich glaube schon, dass Leistungsnachweise nötig sind, aber ich würde, wie du auch sagst, ich würde es nicht am Wiederkäuen von Wissen festmachen, sondern an der Verarbeitung.
Es ist ja nicht nur Wissen zum Teil, es ist ja oft auch des Lehrers Interessen, wo man wiederkäuen muss. Also
Schwierig. Ja, aber was würdest du machen als Bildungspolitiker? Wenn du vor der Frage stündest, Noten abschaffen, nicht abschaffen?
Also die Frage würde ich sagen, nicht abschaffen natürlich, aber vielleicht weniger strikte Rahmenbedingungen, auch mehr Pädagogisches einfließen lassen, Zwischenmenschliches, weil das mindestens genauso wichtig ist in einem Berufs- oder Betriebsleben, worauf man ja in der Schule vorbereitet werden soll, finde ich auch soziale oder pädagogische Fächer mindestens genauso wichtig wie jetzt ein naturwissenschaftliches Fach.
Corona, Online-Unterricht. War das Wiederkäuen von Stoff? Und dann deine 2 Wochen. War das Wiederkäuen von Stoff oder war das kritische Auseinandersetzung mit Stoff?
Ja, es kommt extrem auf diesen Lehrer drauf an. Also wenn man seine Arbeitsaufträge selber hat, dann ist es natürlich schwierig, da sich selber dann auch noch ein Bild zu entwickeln, weil da ist man froh, wenn man es fertig hat, sagt man mal, sag ich mal so.
Also wenn der Arbeitsauftrag ist vom Lehrer.
Da ist man froh, wenn er fertig ist. Aber es gab auch unterschiedliche Online-Stunden, wo die Lehrerin uns nur was quasi abgeschrieben hat und wir das dann quasi von zu Hause auch nochmal abschreiben haben dürfen, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht so ganz der Sinn. Oder andere Lehrer, die sich da wirklich Mühe gegeben haben mit Präsentationen und Einspieler und auch interaktives Lernen angeboten haben. Nur es kann halt meines Erachtens nicht sein, dass es am Lehrer persönlich selber hängt, sondern der sollte auch schon, gerade was dieses Digitale betreffend ist, auch.
Ja, wie war es bei dir jetzt? Ja, war das in Wiederkäuen jetzt so die
unterschiedlich. Ich möchte jetzt nicht die Fächer genau sagen, in welchem Fach das so und so war. Aber es war definitiv unterschiedlich bei jedem Lehrer. Also wie der Lehrer das selber aufgefasst
hat. Also beim einen kritisch verarbeiten und reflektieren.
Der andere hat ein Jahr gar nichts gemacht. Hatten wir auch ein Fach, wo halt einfach ein Jahr nichts passiert ist. Auch interessant. Also da war dann bestimmt eine Bildungslücke vorhanden, glaube ich.
Wie ist das eigentlich? Entschuldigst du das oder bist du da eigentlich gerade sarkastisch?
Ja, einerseits sind diese Digitalisierungsfortbildungen an Schulen eigentlich meistens freiwillig gewesen. Deswegen konnten auch gewisse Lehrer noch gar nicht auf den Stand sein. Nur dann auch das wieder online beizubringen, ist halt auch schwierig.
Dem online, Lehrer sozusagen. Ja, genau. Ja, aber das ist doch das Gleiche eigentlich wie mit dem Schüler.
Ja, nur von dem wird erwartet und der andere gibt es zwar. Ja.
Ja, also das ist eine interessante Sache. Also der Lehrende, für den wird es entschuldigt.
Genau.
Und der Belehrte, der muss es hinkriegen.
Ausbaden, ja.
Ausbaden oder hinkriegen?
Hinkriegen.
Ja. Ist deine Generation eine verlorene Generation?
Nein, im Gegenteil. Also ich glaube eher, dass wir profitieren, dass wir also neue Situationen kennenlernen, neues Arbeiten und auch Umbrüche kennenlernen. Ob das jetzt gesellschaftlich, bildungspolitisch oder sonst was ist, glaube ich, dass Corona uns einfach vor neue Herausforderungen stellt und die Schüler auch darunter profitieren, wie sie auch die negativen Seiten haben. Ja.
Was hast du in Corona Besonderes gelernt?
Gerade der Umgang mit Präsentationen, wenn man keinen vor sich hat oder generell auch dieses ganze Online-Auftreten, ob das jetzt meine Word-Unterlagen sind, dass ich einen Briefkopf habe und was auch immer. Aber das ist halt auch alles, was ich mir selber durch diese Situation beigebracht habe. Also bildungspolitisch ist da jetzt in die Digitalisierung für uns nichts, also hat sich nichts geändert, außer dass man halt jetzt ein neues Programm hat, wo man mitverwendet. Aber wir haben keine neuen Qualifikationen dazugelernt, also durch Corona. Aber ich glaube, menschlich haben wir einiges gelernt.
Was habt ihr menschlich gelernt?
Ja, was vielleicht, dass nicht alles selbstverständlich ist, dass auch sowas wie die Schule irgendwann mal schön ist, dass man wieder hingehen darf. Dass gerade diese Klasse, eigentlich ist so eine Klasse immer sehr gespalten. Es ist immer eine Gemeinschaft da, aber es sind doch die Gruppierungen oder Grüppchen da. Und dass es dann auch wurscht geworden ist, nachdem wir wieder in die Schule gekommen sind. Wir haben uns alle gefreut aufeinander, was davor eigentlich nicht so war.
Ja. Also so ein neues Klassengefühl.
Ja. Wie man auch sagt, die Corona-Generation oder das Corona-Abi, ja.
Ja, wie ist das Corona-Abi? Das sehen ja ein paar schon ein bisschen negativ.
Es war das beste Abitur in Bayern.
Ja.
Also, ja, es ist ein Für und Wider. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich diese Richtung gibt in dieser Situation. Weil jeder hat, egal in welcher Branche, ob das jetzt Schüler, ob das jetzt Jüngere oder Ältere sind, jeder hatte Einbußen. Und jeder hatte auch vielleicht Sachen, die er sagt, hey, das wäre nicht so passiert, das hätte sich nicht so entwickelt, gerade meine kleine Cousine, dass die jetzt auch auf Teams schon so agiert oder wie auch immer.
Hatten Lehrer und Lehrerinnen Einbußen?
Ja, also auch, das kommt auch wieder auf den Lehrer drauf an. Jemand, der sich da reinhängt und wirklich den Schülern was bieten wollte, wegen den neuen Umständen, der hatte natürlich viel, viel mehr Stress und auch, glaube ich, viel mehr Zeit, wo er in dem normalen Unterricht nicht hätte. Nur diejenigen, die sich sowieso mit der Digitalisierung beschäftigen, die machen das auch außerhalb der Schule, wenn Präsenzunterricht und kein Corona ist. Und diejenigen, die wohl dann quasi so überlastet waren, war meist doch aus Eigeninteresse heraus oder aus auch wieder nackter Panik, weil sonst kein Unterricht zustande kommt. Und dann zwischendrin sind wir auch wieder in die Schulen gegangen und haben Klausuren geschrieben und wie auch immer. Das ist ja für den Lehrer, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn du da 20 Schüler hast und die dann irgendwann ihre Leistung abrufen müssen, aber du noch gar nicht weißt, wie du denen das jetzt beibringst. Also, ja.
Kannst du programmieren?
Leider nicht. Leider nicht, weil ich eben von der Mittelschule kam. Das CAG hat es angeboten, IT als Fach, wo man
also das Programmieren lernt. Das Gymnasium.
Das Gymnasium.
Ja,
hat wo man das ja. Programmieren lernt, aber durch diesen zweiten Bildungsweg konnte ich es auch nicht mehr nachholen. Ja. Leider. Verstehe ich auch nicht, warum das auch so was Besonderes ist an unserer Schule. Also, dieses Fach ja, sollte eigentlich an jeder Schule sein, ob Mittel, Real oder Gymnasium, weil ich glaube auch selbst in Handwerk wird das immer wichtiger. Dieses, ja, Software. Aber ich bin da auch selber nicht so fit, muss ich auch gestehen.
So, jetzt gehst du Jura studieren.
Ja. Ja.
Bist auch schon eingeschrieben.
Ich bin auch schon eingeschrieben. Ja. Ich bin gespannt. Also, ich habe dieses Berufsbild als Rechtsanwalt schon länger irgendwie. Schon als kleiner Junge fand ich das interessant. Und jetzt hat sich das so entwickelt durchs Gymnasium, dass es möglich ist. Aber so richtig, was mich erwartet und was auf mich zukommt, kann ich noch gar nicht so selber einschätzen. Und es freut mich auch, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt anfängt. Nur ich habe halt auch wieder die Angst vor mir. Findet es jetzt statt? Ist es Präsenz? Ist es online? Wo man nicht weiß, ja. Weil was kommt weiter? Delta-Variante. Und es ist auch eine Unsicherheit jetzt. Also wir haben das Corona-Abi, die eine Unsicherheit, schaffe ich nicht, die andere. Und jetzt auch mit der Uni, wie geht's weiter? Viele Freunde von mir, die jetzt irgendwie nach Berlin wollen, Wohnungssuche.
Ja.
Das ist ja auch also enorm schwierig, wenn du dann irgendwie eine Wohnung zahlen musst. Dann könntest du es eh von zu Hause aus machen, weil es online stattfindet. Auch Unis, warum kann man Unis nicht auch eher diesen Zugang zu Online-Portalen geben, dass man sagt, okay, dann bin ich vielleicht eine Woche dann in Traunstein auch außerhalb von Corona und fahre dann nach Berlin hoch. Ich glaube, dass sich da ein generelles Umdenken, was Digitalisierung betreffend ist, in allen Bereichen geben muss. Ja.
Macht dir das Sorge, dass du wieder in eine ungewisse Lernzukunft an der Uni gehst?
Ja. Weil ich auch dieses Mal diesen Weg ganz allein gehe und kein Papa, keine Mama dabei habe, die bei der Einschulung dabei stehen oder dann auch beim Schulübertritt, sondern das jetzt ein eigener Schritt ist. Aber ich glaube, ich bin in Augsburg gut aufgehoben. Aber
wer berät dich bei solchen Entscheidungen?
Meine Studienwahl oder?
Ja, bei all deinen, bei deinen Wahlen zu sagen, ich gehe aufs Gymnasium oder ich studiere Jura, ist es da. Hast du da gute Ratgeber? Machst du das ganz alleine?
Ja, also natürlich ist ein Background wichtig, dass man jemand sagt, hier, dass dir jemand diese Möglichkeiten aufzeigt. Nur auch bei meiner Erziehung war gerade diese Selbstentscheidung immer das Wichtigste. Ich konnte von meinem Vater, wir sind keine reichen Leute, aber ich konnte alles haben, nur ich wollte dann nicht alles. Das ist auch so bei meiner Auswahl jetzt, was ich studieren will. Mein Opa sagt immer, ach, Bur, bist du nicht vielleicht zu weich für Jura oder willst du dir das antun? Und dann sage ich, ja, ich will es probieren, weil ich es mir in den Kopf gesetzt habe.
Wieso denkt er, dass du zu weich bist für Jura?
Ich glaube, weil mein Opa halt mich als liebenswerten Menschen sieht und denkt, dass ich da vielleicht gewisse Seiten auffahren muss, wo man auch mal irgendwie...
So ein Strafverteidiger.
Ja, ich glaube, er sieht, dass mir das Zwischenmenschliche vielleicht zu nahe gehen könnte. Aber ich bin da zuversichtlich. Ich glaube, das passt schon.
Ja.
Ja. Aber ich schaue es mir an. Das heißt,
du triffst deine eigenen Entscheidungen.
Ja. Ja. Und deswegen, glaube ich, macht es mir auch so Spaß. Deswegen habe ich das auch geschafft, dieses Übergangsjahr. Deswegen habe ich auch diesen Druck geschafft vom Gymnasium, weil ich war nie ein guter Schüler. Es war nie ein Lehrer, der gesagt hat, der Valentin. Aber immer hieß es, ich brauche mir keinen Kopf machen, weil ich will's. Und so hat es funktioniert, ja.
Haben dich Lehrer unterstützt in deinem Weg von der Mittelschule ins Gymnasium?
Ja, enorm, enorm. Gerade die Zehntklasslehrerin an der Mittelschule, die Frau Scharnagel, die hat ein Urteil schreiben müssen, ob ich das Zeug dafür habe.
Ja.
Und ich war selber am Zweifeln, soll ich das machen, soll ich mir diesen Sprung antun? Es ist 1 bis 2 Jahre, wo ich dann vielleicht auch sage, es ist nichts für mich und ja, die dann verloren sind. Aber dass sie mir das persönlich zugesprochen hat, das war schon auch eine große Motivation, dass sie gesagt hat, du schaffst es und mach es. Ja.
Was hat ihr den Mut gegeben, dir das zuzuschreiben?
Ja, und ich glaube, das ist der Wille und meine offene Art. Also ich
rede. Welcher Wille?
Der Wille, dass ich das unbedingt will, dass ich unbedingt mein Abitur schaffen will, dass ich studieren gehe, dass ich meinen Traum des Juristen oder des Rechtsanwalts, auch wenn ich gar nicht weiß, was auf mich zukommt, aber ich setze mir Ziele und die will ich dann. Und dann mache ich es halt möglich. Und dann verzichte ich auch gern was und dann macht es mir auch Spaß.
Und was ist mit der offenen Art? Wieso ist die wichtig?
Ja, weil man immer mit den Leuten reden muss. Und ich glaube, wenn man nicht redet, ergeben sich auch einige Türen nicht. Also ich glaube, durchs Gespräch kommt man dann auch einfach weiter. Und das ist auch das Wichtige, miteinander reden, auch mit den Lehrern. Weil dann kann man auch viel, viel mehr über seine Defizite erfahren. Und ja, man muss halt auch Kritik annehmen können. Das ist halt auch wichtig. Aber die soll man auch einfordern.
Du bist ja so ein großer Freund der Digitalisierung. Jetzt sagen ganz viele, Teile des Juristenberufs werden in Zukunft von künstlicher Intelligenz erledigt.
Ja, ja. Klar, der Freund von meiner Schwester studiert KI. Ich meine, der nimmt mir dann mal den Job weg.
Nee, also er grad, nicht, aber...
Ja, seine Entwicklungen vielleicht.
Ja.
Nee, aber ich finde schon, also Digitalisierung ist enorm wichtig. Nur gerade wenn es dann um moralische oder rechtliche Sachen geht, wo dann auch ein Richter entscheiden muss, kann ich mir nicht vorstellen, dass auch persönliche Urteile, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch ist individuell. Deswegen braucht es auch da in Anführungszeichen individuelle Persönlichkeiten, die auch dahinter stehen und sich da einsetzen, ob das jetzt in Rechtswissenschaften ist oder auch an Schulen. Ich finde jetzt auch nicht gut, dass in eine KI ein Kind unterrichten würde. Also es ist ja auch irgendwann mal bestimmt möglich. Aber
in Dänemark macht man das schon ganz oft gemacht.
Ja?
Ja, ja. Da gibt es im Grunde sozusagen Algorithmen, die sehen, wie ist der Lernstil des Lernenden, wo sind die Hürden und wo stolpert er oder
könnte
sie?
Könnte man Kultusminister nicht auch irgendwie mit KI ersetzen? Ich meine, der Herr Piazzolla hat sich schon einiges erlaubt in diesem Jahr.
Du meinst die Politiker?
Genau, ob das dann nicht auch möglich ist.
Ja, das ist eine spannende Sache.
Ja?
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema.
Was möchtest du dem Herrn Piazzolo ins Buch schreiben? Dem Kultusminister in Bayern?
Macht die Kamera aus. Nein, das ist der Herr Piazzolo. Ich finde es schade, dass man sich am ersten Schultag in der Schule sehen lässt und sonst die ganze Periode lang nicht mehr. Ich habe nicht mitbekommen, wo der Herr Piazzolo sich wirklich auch für Interessen der Schüler, ob das jetzt auch sowas wie das Abitur, das einheitliche Abitur oder was auch immer, um was es sich da auch immer handelt, sie interessieren sich dafür und sie reden mit den Schülern. Sie haben vielleicht eine andere Meinung, nur meines Erachtens war es halt so, vom Herrn Piazzolo kamen die Vorschriften an die Schulen am Sonntag, Samstag, Sonntag und am Montag haben die Schulen dann reagieren müssen, haben sie nicht auch zum Teil nicht können und Leidtragende waren wieder die Schüler. Nur weil man dann nicht sagt, man macht das jetzt vielleicht am Montag, weil dann eine Panik entstehen könnte. Und es war definitiv so, dass gewisse Sachen auch den Schülern nicht vermitteln wurde, weil man nicht ein oder später ob das jetzt neue Maßnahmen, neue Regeln sind, weil man nicht wollte, dass eine Panik entsteht und sowas, verstehe ich nicht. Weil Schüler brauchen genauso eine Offenheit wie auch die Lehrer. Und also was die Lehrer wissen sollten, Schüler in Anführungszeichen gerade über solche Maßnahmen auch erfahren.
Heißt es, dass Politiker und Politikerinnen sich vor Ort erkundigen müssen, was ihre Entscheidungen auslösen?
Ja, genau. Gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und was es auch für die Schüler bedeutet, so zu arbeiten. Ich meine, der Herr Piazzolo, der ist es vielleicht gewohnt, dass er vor seinem Computer hockt. Aber dass man dann eben auch vielleicht neue Möglichkeiten den Schülern bietet in so einer schwierigen Zeit. Dass man sagt, jetzt aber und jetzt machen wir oder daraus haben wir gelernt. Nichts. Es ist nichts, es hat sich nichts geändert bis jetzt. Ich weiß nicht, wie der Unterricht im September, also die Lehrer wissen es ja noch nicht, wie der Unterricht im September fortgeführt werden soll. Man vermutet mal Präsenz, aber es ist keine Sicherheit da für die Schüler. Und das ist gerade das Wichtige, was man an der Schule den Schülern geben muss. Die Sicherheit und dieses System, glaube ich, diese Struktur. Und das hat Corona ziemlich, ziemlich kaputt gemacht.
Ja. Was gibt's an die Berliner Politik noch an Ratschlägen?
Ja, hoffentlich machen Sie das dann wieder im nächsten Jahr, dass ja, Sie also gute Ratschläge verteilen, weil, ja, solche Gespräche finde ich toll, ja. dass man auch mal in Austausch kommt, ja. Und, ja, diese Sachen, dass alles vom Alex aus regiert wird oder wie auch immer, sehe ich nicht so. Man muss sich für Politik interessieren und wenn Politiker dann auch sich für die Schüler oder für gewisse Branchen interessieren, das ist das Wichtigste und das Beste. Also an Sie könnte ich jetzt nichts ausrichten, wenn ich das so sagen darf.
Und an die Frau Karliczek?
An die Frau Karliczek? Ja, es ist, man bräuchte vielleicht echt irgendwie Digitalisierungsministerium auch für die Schulen, wo man speziell sagt, hier, habt ihr was? Oder auch ob das allein ob das auch dieser föderale Bildungsstaat wirklich ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Diese Hochschulen, die alle gemischt sind, warum schafft man nicht, dass man Deutschland stark macht irgendwie, dass man da einen gemeinsamen Nenner findet und die Schüler unterstützt und gemeinsam fordert? Und so, glaube ich, kann auch Deutschland wachsen, wenn man eine starke Bildung hat, ein starkes Bildungssystem. Und da darf auch nicht gespart werden an Schulen. Das verstehe ich auch nicht.
Das war fast ein Politikerschlusswort, ja, was du gerade getätigt hast. Ja. Ganz lieben Dank für das Gespräch.
Ich danke, dass ich kommen durfte und die Schüler auch hoffentlich gut vertreten habe. Ja.
Dankeschön.
Danke.
Danke fürs Anhören. Bitte bewertet den Podcast, ob er euch gefallen hat und teilt ihn mit den Freunden, die sich für das Thema auch interessieren. Bis zum nächsten Mal.